Also wenn wir die heutige Unternehmensstruktur und die Art und Weise, wie wir Firmeneigentum definieren, wenn wir die mal ranziehen, dann sehe ich mindestens mal drei Probleme und die möchte ich nie, dass die bei Screwcraft oder bei anderen Firmen von mir jemals eintreten.
Das ist ja dann im Grunde eine Art Schutzschild für die ursprüngliche Idee oder Sinn und Zweck des Unternehmens.
Und Verantwortungseigentum stellt eben dieses ganze Konzept in Frage und bietet ein cooles rechtliches System, um Eigentum anders zu definieren, wirklich rechtlich anders zu definieren. Nicht nur wie bisher, in meinem Fall moralisch, ja, zu sagen, ich mache das nicht, sondern wirklich rechtlich verankert.
Hallo und willkommen zu 2 um 9. Wir sind Berenike und Fabian von Screwcraft, einem Sozialunternehmen im Bildungsbereich. Bei Screwcraft entwickeln wir mit dem Worksheet Crafter eine Software, mit der Lehrkräfte differenziertes Unterrichtsmaterial erstellen können. In unserem Unternehmen leben wir Selbstorganisation nach dem Vorbild von Frédéric Laloux. Und in diesem Podcast teilen wir beide unsere Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Sozialunternehmertum und unserer selbstorganisierten Arbeitsweise. Viel Spaß beim Zuhören! Hallihallo und willkommen zur nächsten Folge 2 um 9. Ich bin schon sehr gespannt auf das Thema, denn wer in Folge 32 genau zugehört hat bis zum Ende, der hat gehört, dass Fabian in seiner Auszeit an etwas getüftelt hat im vergangenen Jahr. Das hat er cliffhangermäßig uns mitgeteilt. Fabian hat sich nämlich mit dem Thema Unternehmenseigentum beschäftigt. Dafür war wohl Zeit. Deswegen geht's heute thematisch darum. Also vielleicht auch so ein bisschen die Art, wie wir über Unternehmen denken, dass das vielleicht das so ein bisschen auf den Kopf stellt. Ich bin gespannt und ich würde sagen, Fabian, wir springen mal rein. Wie kam es denn dazu, dass du dich mit dem Thema Unternehmenseigentum beschäftigt hast?
Ja, erstmal hallihallo. Hallo. Berenike und alle, die zuhören. Genau, in der Auszeit war das ein Thema bei mir, aber schon ein bisschen länger davor, vor knapp 2 Jahren. Und eigentlich ist es voll simpel, nachdem wir vor, wann war es, 5 Jahren, 6 Jahren die Selbstorga gestartet haben, weil sich die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, dann für mich irgendwann nicht mehr stimmig angefühlt hat. Und die Selbstorga jetzt mal so weit rollt, also es nicht fluffig, super perfekt rollt, aber ja, wir schon Prozesse etabliert haben und wir es feinschleifen, kam bei mir irgendwann die Frage hoch, wie das jetzt dann auf der nächsthöheren Stufe, auf der Eigentumsebene eigentlich aussieht und wie es sich für mich anfühlt. Und da war dann vor knapp 2 Jahren der Punkt, wo ich gemerkt habe, das fühlt sich für mich so nicht mehr stimmig an. In der Form, wie wir es gerade haben, als klassische GmbH, bei der ich entsprechend Eigentümer bin und sämtliche Rechte habe und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mich damit länger beschäftigt und in der Auszeit jetzt noch ein bisschen fokussierter, ja, mit dem Thema Unternehmenseigentum. Tada! Oh.
Okay, was kam denn dabei raus? Jetzt bin ich ja gespannt. Das heißt ja, es gibt offenbar andere Möglichkeiten.
Genau, da habe ich auch nichts erfunden. Ja, ich habe nur was entdeckt. Also da gehört herum ist nicht mir. Also ich würde mal einen kleinen Schritt rauszoomen, weil ich glaube, um es zu verstehen, worum es geht, ist es gut, wenn ich kurz ein bisschen Kontext gebe, was eigentlich die Probleme sind. Und ich würde behaupten, dass die meisten, die irgendwo arbeiten, schon mal genau die Thematik gesehen haben, die Probleme. Also wenn wir die heutige Unternehmensstruktur und die Art und Weise, wie wir Firmeneigentum definieren, wenn wir die mal ranziehen, dann sehe ich mindestens mal 3 Probleme und die möchte ich nie, dass die bei Screwcraft oder bei anderen Firmen von mir jemals eintreten. Und das eine ist, dass ein Unternehmen einfach verkauft wird, obwohl es eigentlich dem Unternehmen schadet. Also das ist gar nicht irgendwie, dass ich jetzt da Negativspiralen hochdrehe. Ich glaube, das gibt es oft genug, dass ein Unternehmen verkauft wird, weil es entsprechend dann ja durch einen Exit Geld gibt, aber das Unternehmen an sich eigentlich profitabel war und besser dran gewesen wäre, nicht verkauft zu werden. Also der erste Punkt. Das zweite, was auch mal vorkommen kann, dass bei dem Unternehmer sich Gründer unverhältnismäßig viel rausziehen und dann man merkt, dass sie sehr viel Reichtum erhalten, was dann für die Mitarbeiter nicht schön ist, wenn sie sehen, dass sie täglich arbeiten, aber dann der Gewinn größtenteils privat rausfließt. Und das dritte ist das Thema Verarbung. Ich finde, das kann man im Mittelstand ganz gut sehen. Da gibt es öfters Firmen, da hat es mal jemand gegründet und der brennt voll für die Firma und geht täglich durch die Firma durch und kennt alle. Und dann dreht man dieses Ding mal 50 Jahre weiter. Wenn es in die 3. Generation geht und die Enkel das sind, kenne ich zumindest jetzt Beispiele, bei denen die Enkel gar keinen Bezug mehr zu Unternehmen haben, aber halt den Gewinn rausziehen können. Also Verkauf, Gewinnausschüttung, Verarbung. Das sind alles Sachen, die so bei uns funktionieren im System, also die so halt sind, aber die ich nicht gut finde. Und auch für Screwcraft und Droply, mein anderes Unternehmen, nicht gut finde. Soweit mal der Kontext. Mhm. Hast du dazu erstmal Fragen?
Ich habe dazu erstmal keine Fragen. Das ist ja erstmal was, wo ich sage, ja, das darf man gerne in Frage stellen.
Und mit dem Sozialnehmertum stelle ich es ja eh schon in Frage die ganze Zeit.
Richtig.
Ja, also weil ich ja sage, ich mache keine unbegrenzte Gewinnausschüttung, ich habe jetzt mir was für die Rente rausgeholt und so und wir nutzen das Geld fürs Produkt und so weiter. Das mache ich ja alles, aber das ist ja alles nicht formal, das ist alles nur eine moralische Entscheidung. Die Unternehmensform ist eine GmbH und rechtlich könnte ich ganz anders handeln. So, das ist der springende Punkt, ja.
Mhm.
Und vor 2 Jahren war ich irgendeinem Punkt, dass sich das nicht stimmig mehr angefühlt hat für mich. Also das ist zwar, ich kann es so leben, aber ich könnte es jederzeit ändern. Und wenn ich mal nicht mehr da bin, ja, ist auch nicht gewährt, dass es so bleibt.
Ja.
Und wenn wir diese Probleme, die ich gerade beschrieben habe, mal angucken, dann ist der entscheidende Punkt, wie ist die Macht in Unternehmen verteilt? Weil darum geht es im Endeffekt, ja. Verkauf, Ausschüttung, Vererbung, dazu brauche ich die Macht, diese Entscheidung zu treffen. Und in unserem klassisch kapitalistischen System ist es so, dass der Eigentümer des Unternehmens die Gewinnrechte und die Stimmrechte hat. Und das ist wichtig zu verstehen. Also ich habe bei Screwcraft die Gewinnrechte, ich habe rechtlich Anspruch auf alle Gewinne und ich habe die Stimmrechte, ich habe rechtlich die Kontrolle über das Unternehmen. Beides ist in einer Person gebündelt, also in den Gesellschaftern. Und dadurch kann ich halt auch entsprechend verkaufen, ausschütten, vererben und so weiter. Und kurz einen Schritt zur Seite, das betrifft mehrere Themenbereiche. Das heißt Nachfolge, wenn man es mal kurz abstrahiert, das ganze Thema Nachfolge betrifft es. Das Thema Selbstbestimmung, also wie unabhängig ist eine Firma von externen Einflüssen. Und auch als drittes Kohärenz, also wie stimmig passt denn eigentlich zum Unternehmen das Ganze?
Du meinst auch von den Werten her?
Genau.
Also passt das zusammen?
Mhm. Genau, wie Selbstorga ist, wir haben als Mitarbeitende sehr viel Macht eigentlich, ja. Sehr viel Entscheidungsfreiheit, aber auf der Eigentumsebene ist es halt wiederum ganz anders so. Also Nachfolge, Selbstbestimmung, Kohärenz sind so 3 Stichworte, die da eine Rolle spielen. Und diese, sorry für den kleinen Monolog, aber ich glaube, sonst kriege ich den Bogen nicht. Diese Gewinn- und Stimmrechtsbündelung, die wird auch Wealth Ownership genannt. Also Wealth, Reichtum, Ownership. Weil ich habe Eigentum und es verleiht mir im Erfolgsfall Reichtum.
Mhm.
So. Und das ist eigentlich der Knackpunkt von dem ganzen Ding. Das Eigentum mit Reichtum verbunden ist. Und genau den Punkt habe ich ja im sozialen Nehmertum immer in Frage gestellt und auch anders gelebt. Dass nur weil ich ein Unternehmen gegründet habe und Eigentum habe, das nicht bedeuten soll und darf, ja, dass ich deswegen unbegrenzt Anspruch auf die erwirtschafteten Gewinne habe, die irgendwann von allen Mitarbeitern mitgetragen werden und wo die alle einen Teil dazu beitragen. So, und dieses Wealth Ownership, das ist eben das vorherrschende Modell. Und was es eben auch gibt, und damit sind wir bei dem, was geht's eigentlich heute, ja, ist stattdessen das Konzept von Steward Ownership. Und Steward Ownership läuft deutsche Unternehmen unter dem Begriff Verantwortungseigentum. Das heißt, es geht darum, wie kann man Eigentum neu denken? Das ist eigentlich der Gedanke. Und wie gesagt, das ist nicht meine Idee, ja.
Mhm.
Aber darauf bin ich halt gestoßen, habe mich dann reingefuchst. Du hast auch damals die Inspiration dazu gegeben, ohne zu wissen, dass ich mich dann reinstürze.
Was habe ich getan?
Was habe ich bezahlt? Genau, wofür die
Stiftung?
Die Geister, die ich rief.
Mhm.
Genau. Und Verantwortungseigentum stellt eben dieses ganze Konzept in Frage und bietet ein cooles rechtliches System, um Eigentum anders zu definieren, wirklich rechtlich anders zu definieren. Nicht nur wie bisher, in meinem Fall moralisch, ja, zu sagen, ich mache das nicht, sondern wirklich rechtlich verankert. Und das ist das Thema, mit dem ich beschäftigt habe.
Genau, dann wie du es auch jetzt so gesagt hast, bisher war es ja quasi moralisch einfach ein Kompass, dem du gefolgt bist. Du wolltest es eh anders denken mit der Transformation zum selbstorganisierten Unternehmen. Ist das ja schon bis zum gewissen Schritt gelungen. Und natürlich auch, weil wir ein Sozialunternehmen sind. Ne, deswegen, die Gewinne liegen ja da nicht bei dir. Es hat dir aber offenbar so nicht gereicht. Also du hast ja wahrscheinlich schon gedacht, ne, da muss es noch mehr geben. Also weil das ist ja was, was intern einfach wir wissen. Es gibt auch einfach dieses Vertrauen, du wirst dir nichts rausziehen.
Ja.
Aber offenbar ist es nicht ausreichend für dich gewesen, weil du dann gesagt hast, irgendwas in mir brodelt ja doch. Es muss doch da noch eine andere Möglichkeit geben, das anders zu denken. Oder wie, ja genau, Unternehmereigentum neu zu denken.
Ja, eigentlich sind wir da bei den 3 Punkten von vorhin, die ich genannt habe. Ich gehe gleich nochmal durch, aber weil es jetzt nicht mehr stimmig anfühlt.
Mhm.
Ich habe mir gewünscht, dass es einfach endgültig wird, ja.
Okay.
Dass ich auch nicht mehr den Schritt zurückgehen kann. Nicht, dass ich den will, aber dass einfach der Weg verbaut ist. Aber tatsächlich sind es alle 3 Punkte, die da reinspielen. Das Thema Nachfolge.
Ja.
Also was passiert mal, wenn ich nicht mehr da bin? Ich meine, wir haben schon mal den Unternehmerkoffer angesprochen und so, schon 2 oder 3 Mal. kann ja sein, er hat einen Unfall, ja. Und dann war das einfach nur ein moralischer Kompass. Mhm. Rechtlich gesehen ist da nichts verankert.
Ja.
Dann diese Unabhängigkeit, genau das Gleiche. Wenn mir was passiert, kann dann jemand das Unternehmen verkaufen? Ja, könnte dann jemand, weil das rechtlich gerade einfach möglich ist.
Mhm.
Und eben dieser Bereich Kohärenz. Also wie stimmig ist es? Und für mich ist es nicht mehr stimmig, weil gelebt habe ich schon lange anders. Aber warum ist es denn rechtlich nicht anders? Und mir war davor einfach nicht so recht klar, wie das gehen kann. Aber dieses Verantwortungseigentum bietet halt genau dafür eine Lösung.
Oh, cool.
Mhm. Ja.
Das bin ich gespannt. Verantwortungseigentum. Das klingt erstmal so ein bisschen ja nach so einem Begriff, den man sich vielleicht ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen sollte. Verantwortungseigentum. Kannst du es denn mit so ein paar einfachen Worten mal umreißen, was es ist?
Also eigentlich ist die Idee simpel. Nur leider ist es bisher noch ein Rechtssystem nicht vorgesehen. Deswegen gibt es eben kreative Lösungen dafür.
Mhm.
Aber stabile Lösungen, ja. Und zwar, wenn man die Aussage von vorhin kurz nehmen, das Grundproblem liegt in der Machtverteilung. Und bisher ist es so, dass Gewinn- und Stimmrechte zusammen sind. Ein Eigentümer hat beide Rechte. Und die Idee von Verantwortungseigentum ist eigentlich voll simpel. Nämlich, wir trennen Macht und Geld. Und es hört sich erstmal voll simpel und billig an, aber das ist echt cool. Weil das ist einfach schlau. Die klassische Denke ist, wer Geld bringt, der hat Macht. Und das ist tatsächlich, das ist jetzt nicht übertrieben, sondern ist ja Fakt. Also ich gründe die Firma, bringe Geld ein, habe Macht. Ich hole einen Investor rein, der Anteile bekommt, der hält da doch Stimmrechte. So ist es einfach tatsächlich. Also wer Geld bringt, bringt Macht. Und bei Verantwortungseigentum ist der Gedanke, wer Verantwortung trägt, erhält Macht. Also Macht und Geld trennen.
Mhm.
Und deswegen hat Verantwortungseigentum zwei Prinzipien. Und die beiden zusammen erfüllen genau diese Trennung. Zum einen gibt es die Vermögensbindung. Das heißt, es wird rechtlich verankert, dass Gewinne Mittel zum Zweck sind, also zum Unternehmenszweck. Und nicht verwendet werden können für Gewinnausschüttungen, für jegliche private Vorteilnahme von den Eigentümern, die es bisher sonst die Rechte haben. Also das ist der eine Teil, die Vermögensbindung. Mhm. Und der zweite Teil ist die Selbstbestimmung. Weil die Vermögensbindung reicht noch nicht, sondern die Selbstbestimmung, die sagt, okay, jetzt haben wir zwar das Vermögen mal gesichert, aber wir wollen sicherstellen, dass die Macht, also die Stimmrechte, immer bei Personen liegen, die mit dem Unternehmen verbunden sind. Oder zumindest die Mehrheit der Stimmrechte. Bedeutet konkret, die Mehrheit der Stimmrechte muss bei Leuten liegen, die in der Firma tätig sind. Das kann man dann ein bisschen definieren, kann es ein Freiberufler sein, festangestellt, aber auf jeden Fall in der Firma tätig, also jemand, der sich mit der Firma identifiziert. Das ist der Punkt. Und nicht irgendeine externe Person wie der Enkel in zweiter Generation.
Ja.
Der einfach gar keinen Bezug mehr hat zu dem Unternehmen, ja. Aber der automatisch da reinrutscht.
Der vielleicht schon gar nicht mehr lenkt, drin arbeitet und dann nicht weiß, was Sache ist.
Mhm. Der vielleicht einmal im Jahr vorbeikommt, bei einer Hauptversammlung, mal die Leute begrüßt.
Ja.
Ansonsten hat er irgendwo anders sein Leben.
Mhm.
Weil der auch sein Leben lebt, ja. Aber warum hat er dann noch Macht über das Unternehmen? Das ergibt keinen Sinn für mich. Das ist, und langfristig gedacht, wird bei Screwcraft das gleiche passieren, wenn ich nicht bin. Irgendjemand anders tritt es an, ja, hat die Person noch eine Verbundenheit zu einem Unternehmen, wenn es rechtlich nicht gesichert ist? Nein, ja.
Mhm.
Könnte meine Kinder sein, die wollen vielleicht die Firma gar nicht, aber haben trotzdem die Stimmrechte dann. Also, und diese zwei Bausteine, Selbstbestimmung und Vermögensbindung, das sind so diese Kernprinzipien, das heißt auch Prinzipien bei Verantwortungseigentum.
Ja, okay. Auf dieser Basis funktioniert diese neue Denke.
Genau. Mhm. Ja. Und die ganz praktische Konsequenz von Verantwortungseigentum ist, dass es erstens keinen Exit mehr geben kann, also kein Unternehmensverkauf.
Mhm.
Das ist einfach rechtlich nicht mehr möglich. Zweitens, keine ungedeckelten Gewinnausschüttungen. Also ungedeckelt heißt, wenn ein Gründer oder eine Gründerin entsprechend Leistung gebracht hat, zum Beispiel, keine Ahnung, viele Jahre lang die Firma aufgebaut hat, dort ein Gehaltsverzicht gehabt hat und so, dann ist es nur fair, entsprechend eine Kompensation dafür zu machen. Und das Risiko eingegangen ist, das Geld nie zu sehen.
Mhm. Einmalig so eine Kompensation oder dauerhaft?
Und dann gibt es einmalig eine Kompensation.
Okay.
Deswegen eben gedeckelt. Also das läuft unter dem Begriff gedeckelt, was ist ungedeckelt.
Alles
ungedeckelt
klar.
Wird heißen, wenn ich einmal Eigentümer bin, kann ich mir jedes Jahr auf immer und ewig was rausschütten. Und da sieht Verantwortungseigentum und sehe ich auch keine Legitimation dafür, ja. Weil das wieder diesen Macht- und Geld vermischt Gedanken entspricht. Ja.
Mhm.
Also kein Exit. Keine ungedeckelten Gewinnausschüttungen mehr. Im Prinzip einmal die Gründerkompensation, dann ist vorbei.
Mhm.
Keine Vererbung. Genau. Das war's, die drei Punkte.
Die drei Punkte. Das heißt, das ist ja dann im Grunde eine Art Schutzschild für die ursprüngliche Idee oder Sinn und Zweck des Unternehmens, dass das erhalten
genau.
wird.
Genau. Das ist der Punkt. Es geht darum, dass das Unternehmen purpose-driven ist, ja. Und das heißt nicht automatisch, ja, das ist ein Missverständnis, dass es ein Sozialunternehmen ist. Ja, das kann ein Unternehmen sein, das trotzdem ein Produkt macht, was keinen sozialen Mehrwert hat oder das Gegenteil von sozialem Mehrwert. Aber der Unternehmenszweck, der steht im Vordergrund. Es geht darum, dass der Unternehmenszweck verfolgt wird und dass Leute in der Firma die Macht haben, die diesem Unternehmenszweck auch dienen wollen. Und deswegen Verantwortungseigentum, ja?
Ja.
Leute, die Verantwortung tragen und nicht Wealth Ownership.
Ja.
Wo ich eben das als Eigentum, als Besitz betrachte, ja?
Genau, was also nicht verkauft werden kann, wie jetzt eine Wohnung oder irgendwas.
Ja, ist kein Spekulationsgut mehr.
Genau.
Und das soll denen nicht sein, ein Unternehmen. Ich halte nichts davon, wenn Unternehmen Spekulationsgut ist.
Ja.
Das ist nicht der Sinn und Zweck eines Unternehmens, ja. Erst recht nicht eines sozialen Unternehmens. Absolut nicht. Ja.
Okay, das heißt, wir haben jetzt so erstmal diese Kernprinzipien, auf denen dieses Verantwortungseigentum fußt. Und jetzt hast du schon gesagt, ne, also das ist rechtlich möglich, das zu machen. Es gibt da kreative Lösungen. Das klingt ja auch so, als ob es da schon Unternehmen da draußen gibt, die so in der Art arbeiten.
Ja, absolut. Also das ist nicht, dass ich da der Erste wäre, bei weitem nicht. Es gibt einige Firmen. Also das ist eine Minderheit im Vergleich zu allen Firmen, aber definitiv gibt es schon einige Beispiele und auch große. Also ein Pionier in dem Bereich ist tatsächlich Zeiss. Kennen die meisten.
Ja.
Aber der Gründer von Zeiss hat damals entschieden, genau den Schritt zu gehen. Noch ein Beispiel wäre neue Narrative. Die sind den Schritt gegangen. Das kennen vielleicht auch manche. Ecosia, diese Suchmaschine.
Alnatura.
Alnatura, Patagonia. Outdoor-Kleidung.
Genau.
Was war das? Genau, ja.
Ja. Und Einhorn auch wieder. Die haben auch schon ein paar Mal als Beispiel ja auch durchaus gehabt, was ja auch spannend ist, ne? Also, weil sowohl Patagonia als auch Einhorn, das sind ja auch Unternehmen, also die sind jetzt in Verantwortungseigentum und die sind auch jeweils vorher ja auch selbst organisiert schon gewesen. Was ja irgendwie voll spannend ist, dass, also ähnlich wie jetzt, sage ich mal, wenn du jetzt sagst, okay, ne, Schoolcraft gab es ja die Transformation zum selbstorganisierten Unternehmen und auch noch ein Sozialunternehmen. Und der nächste Schritt, tada, das klingt jetzt wie Verantwortungseigentum. Und das ist aber bei anderen Unternehmen ja wohl nicht immer, aber auch ähnlich gepolt ist.
Ja.
Das ist ja schon, ja, interessanter Punkt.
Das kann ich aber voll nachvollziehen. Mhm. Weil ich finde, wenn eine Firma selbstorganisiert arbeitet und diese Machtverteilung, ja, das ist dann informelle Macht und nicht die formale, weil die liegt beim Geschäftsführer, aber die informelle Machtverteilung so grundlegend anders strukturiert wird und dadurch das informelle Machtgefüge sich viel mehr verteilt, dann wird, finde ich, diese extreme Machtbindelung auf der Eigentümerebene irgendwann einfach sehr schräg, ja. Und dann kann ich schon das über Moral und Vertrauen einfach weiter aufrechterhalten und das ist ja nicht der Punkt, dass ich davon abweichen würde. Aber das ist wie so eine Kluft, die immer größer wird und es fühlt sich immer weniger passend an.
Mhm.
Und das ist dieser Grund 3, diese Kohärenz, weshalb das manche machen. Und ich würde mal behaupten, bei den Firmen hat die Kohärenz eine große Rolle gespielt.
Genau.
Während bei Zeiss vielleicht eher das Thema Nachfolge relevant war. Also Nachfolge ist tatsächlich auch ein Thema, was oft in Verantwortungseigentum führt. Weil Leute sagen, hey, entweder ich habe keine Kinder oder ich möchte eigentlich gar nicht, dass sie das bekommen, weil die wollen vielleicht gar nicht.
Mhm.
Dann ist es auch ein Weg. Das heißt, es gibt verschiedene Gründe, den Schritt zu gehen.
Ja.
Oft ist es eine Mischung.
Mhm.
Aber gerade bei Selbstorganisierten, behaupte ich mal, ist das Thema Kohärenz wirklich ein wichtiger Punkt, weil es ist irgendwann nicht mehr für mich als Gründer nicht mehr stimmig anfühlt.
Ja, genau. Und weil mit dem Verantwortungseigentum widerspricht es ja auch nicht dieser Kultur. Ne? Passt ja im Grunde perfekt dann zusammen, sozusagen, dass das der nächste konsequente Schritt, wenn man den Schritt gehen will.
Du hast ja auch mal diese Tim Ferriss Podcast im Weile gehört, da gab es so ein Beispiel mal, als er davon sprach, dass er die US-Staatsbürgerschaft abgegeben hat, weil er so das endgültig machen wollte und nicht mehr reversibel. Und so ist es bei mir auch. Also es fühlt sich einfach gut an, wenn ich es endgültig und nicht reversibel mache, weil dann ist das Thema einfach durch. Also ich will das, ja, aber dann ist es durch und weil es nicht mehr reversibel ist, kann ich es abhaken. Also dann ist es einfach weg. Nicht, dass ich jetzt jeden Tag die Verlockung habe, da was zu machen, die Versuchung.
Ja.
Das ist nicht das Problem, aber mental macht es für mich auch nochmal einen Unterschied. Das ist wahrscheinlich sehr persönlich, aber...
Das heißt, Fabian, du bist jetzt also zu einem Schlusspunkt gekommen. Das hast du ja bisher noch nicht erwähnt. Wir haben gehört, du hast dir Gedanken gemacht in deiner Auszeit.
Mhm.
Dir ist das Thema begegnet. Das heißt, Fabian, lüfte doch jetzt einmal.
Genau. Ja, genau. Wenn man jetzt mich gehört hat, dann ist wahrscheinlich klar, dass ich das Konzept gut finde.
Es kam zwischen den Zeilen, kam es ein bisschen durch.
Ein bisschen, aber es ist nicht ganz ohne, ja.
Mhm.
Weil es rechtlich auch nicht ganz trivial ist.
Du hast auch von kreativer Umsetzung gesprochen. Das klingt jetzt erstmal so, nicht als ob es diesen straighten Weg geht.
Reindiven wollen, dieses in die Umsetzungsvarianten oder nicht. Ich gehe erstmal auf mich ein. Also ich habe entschieden, dass ich den Schritt gehen möchte. Und jetzt ist es so, ich weiß nicht, ob das alle Hörer und Hörerinnen wissen, aber ich habe Schoolcraft gegründet und dann habe ich vor 2 Jahren. 2 Jahren habe ich Droply gegründet, noch eine andere Firma, die auch ein Softwareprodukt macht. Und ich habe eine Dachgesellschaft, Nexus, die beide hält. So müssen sie nicht alle merken, ist nicht so wichtig. Aber der Punkt ist, dass ich deswegen entschieden habe, dass ich Nexus in Verantwortungseigentum überführen möchte.
Also diese Dachgesellschaft.
Die Dachgesellschaft, genau. Die wiederum sozusagen die anderen beiden Firmen, Screwcraft und Droply, entsprechend die Anteile hält. Und das Coole ist, das resoniert total mit mir, wenn Nexus in VE ist, also in Verantwortungseigentum, dann ist der Deckel oben drauf. Dann ist einfach ganz oben, ja, gedeckelt und alles, was selbst das hochfließen würde, ja, kann da nicht mehr in irgendeiner Privatebene rauskommen. Ich kann Nexus nicht verkaufen, ich kann da keinen Gewinn rausziehen. Das ist
und
nicht
das
vererbbar.
Gilt dann auch für Droply und für Screwcraft gleichzeitig.
Ja, das ist spannend, da wird es dann komplex, ja. Das kann man jetzt dann gestalten, also die Vererbung auf jeden Fall, weil die Anteile dann sozusagen oben liegen bei Nexus und die Gewinnerschüttung auch, weil der Gewinn würde erst an Nexus gehen und dort könnte er nicht mehr rausgehen. Und der Nexus kann man auch nicht privat davon profitieren dann, weil der Deckel oben drauf ist. Verkauf, also das ist schon sehr speziell, Verkauf ist die Frage, ob man das so regelt, dass es nicht geht. Theoretisch könnte Screwcraft noch verkauft werden, ja, mit der Konstellation. Aber ich gucke, ob es einfach dann rechtlich so macht, dass es nicht geht. Das kann man machen. Aber der Witz ist, das ist ja völlig unattraktiv, weil selbst wenn Screwcraft verkauft wird, dann würde ja der Erlös, würde dann maximal an Nexus wandern. Ja?
Ja.
Also er würde dann Nexus wandern, aber dort kann er nie raus. Das heißt, da kann niemand privat profitieren.
Es bleibt im guten System.
Weder ich kann profitieren, noch irgendein Nachfolger von mir hat irgendeinen Vorteil privat von dem Unternehmensverkauf. Und es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass viele Unternehmensverkäufe schon wegen der Exit-Summe und der privaten entsprechenden Ausschüttung dann erfolgen. Also ist der Anreiz von Verkauf eigentlich eh vom Tisch. Aber ich gucke gerade noch, ob man das einfach nur reinmacht, dass es gar nicht verkaufbar ist. Ich glaube, in der Praxis hat es nicht wirklich eine Relevanz, weil die Tür dann eh nicht mehr interessant ist.
Das heißt, du bist gerade in einer Umsetzungsphase, verstehe ich das richtig?
Auf Nexus-Ebene.
Auf Nexus-Ebene.
Und da prüfe ich gerade die Option. Also ich war ein Jahr lang im Coaching mit dem, ich sage jetzt einfach, mit dem Purpose Consulting. Die sind in Deutschland sehr aktiv bei Thema Verantwortungseigentum. Da hat mich ein extrem kompetenter und netter Mensch begleitet, den ich sehr schätze. Und da haben wir zusammen dieses Nexus-Konzept erarbeitet und überlegt, wie dort Verantwortungseigentum strukturiert sein könnte. Und jetzt bin ich gerade an der rechtlichen Umsetzung, also konkret an der Entscheidung, welche Option ich nehme, weil es zwei Grundmodelle gibt, zwei Wege, die man gehen kann. Das eine ist so ein Stiftungsweg, der ist sehr komplex, aber hat halt ein bisschen mehr Flexibilität. Und dann gibt es einen anderen Weg, den diese Purpose-Stiftung bereitstellt, der ein bisschen einfacher und pragmatischer ist, aber dann halt andere Einschränkungen hat. Weil es halt keine Rechtsform gibt in Deutschland, die so ein Konzept abbildet. Bislang gibt es nicht, genau.
Und bis dahin gibt es andere Schleichwege drumherum?
Ja, also es sind auch keine Schleichwege, die sind halt ein bisschen
komplexer.
Komplexer gelöst, als es erforderlich wäre, wenn es einfach eine Rechtsform gäbe. Aber die sind rechtlich dann dicht. Also das ist ja der Punkt bei Verantwortungseigentum. Es muss non-reversibel sein. Ansonsten ist es ja witzlos, wenn ich jetzt sage, ich gehe in VE und in 3 Monaten sage ich, wow,
doch nicht,
ich will doch verkaufen und auf die Malediven gehen, ist es ja witzlos.
Ja.
Deswegen ist es auch so, dass beide Wege sind so, wenn der Schritt gegangen ist, ist die Tür zu, da kann man nicht mehr zurückgehen.
Es gibt
das
kein
ist einfach
Zurück.
Quatsch. Das wäre auch totaler Humbug. Also die sind nicht kreativ in Form von löchrig, sondern einfach nur halt andere Wege, als es jetzt über eine reine Rechtsform möglich wäre.
Ja.
Da wäre es ein bisschen einfacher, wenn der Gesetzgeber da was machen würde. Da ist was in Arbeit und Gesetzgeber, so Randnotiz. Aber es ist auch die Frage, oder gerade offen, ob das wirklich in der Konsequenz dann umgesetzt wird oder ob es eine abgeschwächte Version wird. Und deswegen kann man sich da gerade, glaube ich, noch nicht drauf verlassen. Und noch ist es eh nicht so weit. Ja, das heißt, so auf den Punkt zu bringen, ich bin gerade dabei, dass ich Nexus in Verantwortungseigentum führe. Das kann auch ein bisschen dauern. Aber sobald es erfolgt ist, dann ist eben rechtlich ausgeschlossen, dass ich Nexus und damit indirekt die Töchter vererben kann oder verkaufen kann oder mir Gewinn rausziehen kann. Dann ist es einfach vom Tisch.
Dann hat die liebe Seele Ruhe.
Die Tür ist zu. Ja, und das ist echt cool. Ich finde das Konzept mega cool. Also, und es ist so schlüssig, dieser Gedanke einfach, dass diese Vermischung von Macht und Geld das Problem ist und einfach das zu trennen.
Das zu trennen, ja.
Ja, es ist so smart.
Ja, es ist gut, dass jemand auf die Idee gekommen ist, das voranzutreiben.
Also die Leute, die das sich überlegt haben, vielen Dank. Das ist echt eine sehr smarte Idee.
Es ist gut, dass es da draußen noch mehr Optionen gibt, offenbar. Ja. Als die ausgetretenen Pfade. Ja, Fabian, danke für den Einblick.
So, das war jetzt echt viel Monolog.
Nö, es ist sehr gut. Ich glaube aber, dass das thematisch, das ist so ein Riesending. Für den Moment würde ich sagen, lass es an der Stelle erstmal sacken. Und wenn Fragen dazu kommen, liebe Leute, immer her damit, schreibt uns gerne E-Mail. hello@2um9.fm oder bei Instagram oder bei LinkedIn. Ganz speziell zum Thema Verantwortungseigentum, natürlich auch immer zu den anderen Sachen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Thema vielleicht noch nicht so bekannt ist und dass es da vielleicht ein paar Rückmeldungen geben könnte. Und dann können wir die doch sehr gerne mal in weiteren Folgen aufgreifen. Und sowieso, Fabian, halt mal hier bitte uns alle up to date, wie die Reise weitergeht, an welchem Punkt du bist und wer weiß, vielleicht haben wir ja noch ein paar ExpertInnen-Stimmen, die uns mehr zu dem Thema sagen können. Mal schauen.
Ja, voll gern. Also wenn Fragen sind, fände ich mega. Und ich schaue gerne mal tiefer rein in meine konkrete Reise. Ist vielleicht auch interessant.
Sehr gern.
Können wir mal gucken. Mhm. Ja, ich finde das Thema sehr wichtig.
Definitiv.
Dann vielen Dank für deine Geduld, dein geduldiges Zuhören.
Danke fürs Erzählen und Auspacken hier. Gut. Und dann bis zum nächsten Mal.
Wir sehen uns demnächst wieder.
Auf diesem Kanal. Mach's gut, Fabian. Adieu. Ciao, ciao. Wenn euch gefällt, worüber wir im Podcast sprechen, dann lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Damit helft ihr nämlich nicht nur uns auf die Sprünge, sondern auch dem guten alten Algorithmus. Folgt uns auch bei Instagram und LinkedIn unter 2um9 Podcast, denn dort teilen wir noch ein paar mehr Einblicke. Bis zur nächsten Folge, vielleicht sogar 9.